Also auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen, ihr, die ihr jetzt hier seid und die anderen, die an den Bildschirmen sind. Also Gottes Segen hier aus der christlichen Gemeinde, ja, wünschen wir euch auch vor draußen. Ja, vielleicht der Paul oder die Links oder wer noch da ist. Könnt ihr euch ja mal in die Kommentarzeile reinschreiben, vielleicht geht das und dann kann der André ja mal sagen, ob da jemand ist oder ob niemand ist. Ist jemand da?
Ja, es ist jemand da, wir haben bis jetzt vier Zuschauer.
Vier Zuschauer, okay.
Ja, der Paul ist auch dabei.
Ja, wunderbar, hallo Paul. Ja, also heute soll es ja weitergehen in unserem Text in Lukas 22. Und da werden wir das Abendmahl haben. Also am zweiten Advent werden wir uns über das Abendmahl Gedanken machen. Hat sicherlich auch etwas mit Advent zu tun, denn der Herr Jesus hat auch zum Abendmahl gesagt, das werde ich nicht mehr mit euch essen, bis ich wiederkomme und es erneut mit euch esse im Reich Gottes. Also es ist auch da eine gewisse Naherwartung oder eine gewisse Erwartung vorhanden, auch beim Abendmahl. Nur um da so einen kleinen Sprung zum zweiten Advent zu bekommen. Ja, ich denke, ihr seid ähnlich wie ich gestrickt. Ich habe nämlich ein Problem, manchmal ist es größer, manchmal kleiner, und zwar die Vergesslichkeit. Überall, ja, brauchen wir Zettel oder Hilfen, um wichtige Sachen eben nicht zu vergessen. Ja. Ja. Im kleinen Bereich können wir das schon feststellen. Also ich hatte mein Auto, habe jetzt immer noch ein Auto, aber bei dem vorigen Auto, da war es so, wenn ich das Licht habe vergessen auszuschalten und bin rausgestiegen, hat es gepiepst. Das jetzige Auto, das ist noch irgendwie eine Stufe besser, das piepst nicht mehr, das schaltet schon alleine das Licht aus. Also wenn ich es vergessen habe. Ne? Ja. Es gibt Armbanduhren, ja, da kann man also was einstellen, ja, dass man sagt, also ich muss mich daran erinnern und dann weckt das Öhrchen mich oder erinnert mich daran. Ja. Das gibt es. Es gibt im kleinen Bereich wie im großen Bereich. Es soll tatsächlich noch Leute geben, die haben ein Taschentuch und sie machen einen Knoten ins Taschentuch, damit sie was nicht vergessen. Aber manchmal ist es ja so, dass sie nicht mehr wissen, an was sie sich erinnern sollen, ja, wenn sie den Knoten in der Hand haben. Ja. Es gibt also Dinge, wir versuchen uns an Sachen zu erinnern. Im kleinen, im persönlichen Bereich, aber auch als Volk, zum Beispiel hier, kennt ihr den? Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn bloß vom Hörensagen, das ist Martin Luther. Da gibt es in Worms zum Beispiel ein schönes Luther-Denkmal. Es soll dann also die Bevölkerung daran erinnern, es gab tatsächlich mal eine Reformation in Deutschland, ja, schon etliche Jahre her, aber die römisch-katholische Kirche sollte mal reformiert werden. Dass es dann eine Kirchenspaltung gab, das ist dann eine andere Sache. Aber es werden in unserem Land Denkmäler aufgestellt, damit man sich an denjenigen erinnert. Und in manchen werden die Denkmäler schon wieder abgerissen, weil es heißt, naja, an den wollen wir uns nicht erinnern. Ja, also, aber Denkmal heißt ja auch Denkmal, ja, Denkmal darüber nach. Jesus hat seinen Jüngern auch ein Denkmal gesetzt. Und zwar hat er gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Abendmahl halten, dies sollen wir tun. Und dabei besonders an ihn, an unseren Erlöser, an seine Erlösungstat auch denken. Wie gesagt, heute sind wir wieder im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 7 bis 20. Und ich habe diesen Text in zwei Teile aufgeteilt. Einmal geht es die Vorbereitung zum Abendmahl und dann die Durchführung. Ja, zwei Teile, Vorbereitung und Durchführung. Sind wir zuerst bei der Vorbereitung und den Text blende ich auch ein. Und ich lese ihn vor. Da heißt es. Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte, es geht hier um den Herrn Jesus, er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hingeht, und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Ja, schon die Vorbereitung habe ich hier gesehen, ist ein bisschen merkwürdig. Da heißt es, der Herr Jesus gibt Petrus und Johannes die Aufgabe, das Passa vorzubereiten. Dabei ist es aber wichtig, ja, einen Raum zu finden. Ja. Aber wo gibt es jetzt diesen Raum? Sie mussten dem Herrn Jesus jetzt ganz genau zuhören. Ja, und das dann auch ganz genau durchführen. Beides. Und sie gehen in die Stadt. Dann schauen sie nach einem Mann, der einen Wasserkrug trägt. Normalerweise taten das eher die Frauen. Das lässt darauf schließen, dass er wahrscheinlich alleine war, alleine lebt. Dieser Mann, den kennen sie noch gar nicht. Und doch sollen sie ihn ansprechen. Der Meister lässt dir sagen. Dieser Ausdruck lässt vermuten, dass er wahrscheinlich auch ein Jünger von dem Herrn Jesus ist. Und er war reich, denn er hatte einen großen Obersaal, wie es auch hier im Matthäus-Evangelium heißt. Matthäus 26, 18. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe bei dir. Ja, also bei dir, dem du ja diesem Raum gehörst, also der Raum gehört ja dir, will ich mit meinen Jüngern Passa halten. Die Jünger erlebten dies dann auch ganz genau, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Ja, sie sahen den großen Saal, die Polster zum Liegen und jetzt bereiten sie alles vor. Was muss ihnen wohl im Kopf vorgegangen sein? Dass sie das jetzt so genau erlebt haben. Sicherlich das eine, was so offenbar ist, der Herr Jesus, er kennt die Zukunft, auch meine Zukunft. Er kennt sie einfach. Er kann das sagen, wie es abläuft. Dann, naja, es sieht so aus, dass der Herr Jesus mehr Jünger hat, als wir vermutet haben. Der Meister lässt dir sagen. Gibt es noch was? Es ist gut, den Anweisungen von Jesus zu folgen. Dann komme ich auch ans Ziel. Und das könnten zum Beispiel auch so drei Punkte für uns sein, ja, wo wir uns merken können, der Herr Jesus kennt meine Zukunft. Ja. Es gibt noch andere Jünger, ja, bin mal gespannt, wen ich noch alles so treffe, die auch den Herrn Jesus lieb hat. Und das dritte ist, dass, ja, ich den Anweisungen von dem Herrn Jesus folge. Ja, dann komme ich auch ans Ziel. Jetzt kommen wir zur Durchführung. Ich lese wieder den Text. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, ist dies: Der Herr Jesus will noch mal Zeit mit seinen Jüngern verbringen. Er liebt ja seine Jünger. Und ich denke, derjenige, der verliebt ist oder der andere liebt, der freut sich, wenn er mit dem anderen Zeit verbringen kann. Also Liebe und Zeit miteinander verbringen, das gehört einfach zusammen. Ich kann jetzt sagen, ich liebe dich, aber ich bin froh, wenn ich dich von hinten sehe, wenn du gehst. Das geht nicht. Ja, das wissen wir. Ja. Und der Herr Jesus wusste, ja, in Vers 14, als die Stunde kam, die noch mehr beinhaltet, wie lediglich, wollen wir zusammen essen. Ja, das war eine besondere Stunde. Ich möchte, bevor alles anfängt zu geschehen, nochmal eure Gesichter sehen, nochmal mit euch reden, mit euch einfach Gemeinschaft haben, meine lieben Jünger. Zeit miteinander zu verbringen, ist etwas Wunderbares. Ja? Aber Zeit kann auch so unerbittlich sein. Ja? Jeder, der meine Prüfung vor sich hatte, der weiß, wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe, bloß noch 2 Tage, bloß noch 1 Tag, ich will jetzt noch, wie wird es morgen sein, wenn man aufgestanden ist und so, meine Güte, die Zeit geht immer weiter. Ja. Und der Herr Jesus war kein Held. In dieser Weise. Also er sagte, alles easy. Ja. Es war für ihn sehr, sehr, sehr schwer. Das, wo er wusste, das kommt jetzt auch auf mich zu. Das wird die größte Herausforderung überhaupt meines Lebens. Das denkt Gott der Sohn. Ja? Nichts Schwereres ist in sein Leben gekommen. Die Welt zu machen mit dem Vater ist lange nicht so schwer, wie die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Es war die schwerste Stunde. Und er wusste, das ist meine Bestimmung. Es hat er selbst dem Nikodemus gesagt, so in Johannes 3, ja, der Sohn des Menschen muss erhöht werden, wie damals die Schlange erhöht wird, ja, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und da hat er von seiner Kreuzigung gesprochen. Und er wusste nur so, wenn das passiert, wenn es die Grundlage ist, können die Menschen an mich glauben, werden gerettet. Oder als er das hörte, der Johannes der Täufer sagte: Schau dahin! Das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das war in seinem Herzen sicherlich auch wieder hineingefallen. Ja, so ist das. Dreimal hat der Herr Jesus, das können wir nachlesen, das hat es vielleicht noch öfter gesagt, deutlich gemacht, der Menschensohn ja, wird den Heiden überliefert, sie werden ihn töten, aber am dritten Tag auferstehen. Aber zuerst mal das. Er kennt die Zukunft. Und dann schaut er seine 12 Apostel an, die, von denen es ja hier heißt. Und dann sieht er den einen, der wird mich verraten. Und der andere, der immer so ein großes Mundwerk hatte auch, der wird mich verleugnen. Und dann, ja, wenn es wirklich hart auf hart geht, werden die mich alle verlassen, bis auf Johannes. Im Garten werden sie einschlafen. Das ist so meine Truppe. Ja. Und mit denen möchte ich nochmal zusammen Passa feiern. Ja, er wusste, die Menschen, die bei ihm sind, sind auch treulose Leute. Ja. Auch meine Jünger. In dieser Stimmung verbringt der Herr Jesus jetzt aber auch Zeit mit ihnen und begeht mit ihnen das Passa und gemeinsam erinnert sich der Herr mit seinen Jüngern an die Befreiung aus Ägypten. Ja. Da, als das Volk Israel in Sklaven, unter Sklavenherrschaft war, sie waren ja Sklaven der Ägypter, schrecklich mussten sie darunter leiden. Ja, der Höhepunkt war ja in dieser Weise, dass man die Kinder, also die Buben in den einzelnen Familien herausgenommen hat und hat sie umgebracht, damit sich das Volk nicht vermehrt. Ja. Wie Vieh hatte man hier an den Menschen gehandelt. Ja. Und da hat Gott mit großer Kraft, ja, aus der damaligen Weltherrschaft, Ägypten war die Weltherrschaft, ja, hatte das Sklavenvolk herausgezogen. Ja. Und daran erinnern sie sich. Sie wussten, das ging damals durch ein stellvertretendes Lamm. Dort, wo dieses Lamm in den Häusern geschlachtet worden ist und an den Pfosten das Blut dieses Lammes angestrichen worden ist, dann ist der Engel Gottes vorbeigegangen, der sonst überall die erstgeborenen Jungs tötete. Dass die Ägypter das erlebten, was Israel eine längere Zeit erlebt hat. Das Passafest war also auch ein Denkmal, das aufgefordert hat, denke über die großen Taten Gottes nach. Auch wenn du das selbst jetzt nicht erlebt hast, dass du in Ägypten jetzt gefangen warst, aber Gott hat dafür gesorgt, dass du jetzt hier frei lebst. Ja, Jesus hat Zeit mit ihnen verbracht und Jesus hat in dieser Zeit deutlich gemacht, ich liebe euch, meine Jünger, ich liebe euch. Mir hat herzlich verlangt, mit euch zusammen diesmal zu feiern. Mit euch und mit niemand anderem. Ihr seid diejenigen, ja, die mir hier wertvoll sind in diesen letzten Stunden meines irdischen Lebens. Wenn jemand weiß, dass er bald sterben muss, denkt, dann ruft er schon noch einmal die zusammen, mit denen er ein besonderes Verhältnis hat. Und ich war auch froh und dankbar, dass bevor meine Mama auch verstorben ist, dass ich noch mal eine Woche oder anderthalb Wochen vorher bei ihr war. Dass wir miteinander noch Zeit verbringen konnten. Der Jesus Er spricht von seiner Seite aus, dass er sich nach seinen Jüngern sehnt. Das ist eine Sehnsucht da. Es war nicht einfach, einen Auftrag Gottes zu erfüllen und sagen, jetzt habe ich das erledigt, sondern er wusste, für wen, wer da Nutzen davon zieht, wer da gesegnet wird. Ihr, meine Jünger. Ja, und dann weiß er, bloß nur ein paar Stunden, dann kommt die Gefangennahme, die Verspottung, die Geißelung und die Kreuzigung. Und hier sucht er Gemeinschaft mit denen er 3 Jahren sich abgemüht hat, mit denen er durch Israel gelaufen ist, wo sie gemeinsam Freude und auch Leid geteilt haben. Annahme und Ablehnung, alles hatte der Herr Jesus hier ja auch erlebt und die Jünger mit ihm. Und in dieser Abschiedsstunde waren sie und sollten sie dabei sein. Ja, und da hat der Herr Jesus, als sie das Passa angefangen haben zu feiern, auf einmal etwas Neues hineingebracht. Und zwar das Abendmahl. Damals in Ägypten wurde ja ein Lamm geschlachtet, damit keiner, der in diesem Haus war, zu Tode kam. War damals so. Der Engel ging vorüber. Nun wird Jesus, das Lamm Gottes, getötet, damit jeder, der sein Vertrauen auf ihn setzt, ewiges Leben bei Gott hat und nicht den ewigen Tod sterben muss. Bei beiden Ereignissen sehen wir eine Stellvertretung und die Bewahrung vor dem Tod. Und jetzt setzt Jesus das Abendmahl ein. Das bedeutet, dass Jesus sich freiwillig und ganz hingibt. Er macht auch mit der Einsetzung damit deutlich, ich gehe diesen Weg. Das ist mir klar. Und sie sollten beim Abendmahl dabei sein, die Jünger, sie sollten das miterleben, wenn Jesus symbolisch und in die Zukunft blickend seinen Tod für die Jünger deutlich macht. Haben sie noch nie gemacht, ne? Abendmahl gefeiert. Das war für sie ganz neu. Das Brot und der Kelch, die sollen von diesem Tod zeugen. Der Herr Jesus bittet seine Jünger, bei diesem wichtigen Mahl dabei zu sein, mitzuessen. Er sagt, mich verlangt es von Herzen, ja, dass ihr dabei seid. Wie darf sich doch jeder Jünger freuen, dass er diese Einladung hat? Ja, dass Jesus sagt, dich will ich dabei haben. Der König aller Könige will Gemeinschaft mit seinem Volk. Diese Gemeinschaft ist nicht irgendeine Gemeinschaft, sondern sie drückt zeichenhaft aus, was der König für seine Jünger auch empfindet. Alle damaligen Jünger waren dabei, die zu diesem engen Kreis dazugehören. Christus hat die Seinen am Abendmahl eingeladen und gesammelt. Sie sollten, wie gesagt, anwesend sein und den Herrn für seine Tat auch loben und preisen. Manchmal kommt es mir vor, dass das Abendmahl unseres Herrn aber wie das große Gastmahl ist. Kennt ihr das vom großen Gastmahl? Da heißt es in Lukas 14, als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach, also der Herr Jesus, zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Mahls, um die Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist alles bereit. Wir wissen, wie es dann weitergeht. Jeder hat so einen Grund genannt, warum er nicht dabei sein kann. Wie fühlt sich ein Mensch, der alles für seine Gäste bereit hat und nur wenige kommen? Machst du eine Geburtstagsfeier? Ja? Sag, ja, ich habe 20 Leute eingeladen und dann sitzt ihr dann zu viert oder zu dritt. Ja? Es sind noch mehrere Kuchen da, hättet ihr mehr gehabt, aber jetzt seid ihr da zu dritt. Irgendwie schade. Wenn Abendmahl ist, laden nicht die Ältesten ein. Wenn Abendmahl ist, dann lädt auch nicht die Gemeinde ein. Wir sind ja alle Gäste. Wenn Abendmahl ist, dann lädt der Herr Jesus ein. Er ist es. Ja. Wir, Martin Luther hat es mal so treffend ausgedrückt, er wäre ein stinkender Madensack. Ja. Letztendlich gehen wir doch alle den gleichen Weg in die Kiste. Ja, wir sind ja nur Menschen. Aber Jesus ist ganz anders. Ja. Welcher Grund kann es eigentlich haben, dass ich sage, ich gehe nicht? Ich gehe nicht. Ich weiß, man kann diese Frage als sehr manipulativ abtun, aber kann es dann nicht auch sein, man hat sich dann da rausgeredet? Ich denke, dass wenn der Herr Jesus diesen Wunsch äußert, dann müssen wir mit ihm darüber sprechen. Über diese Sache, wie soll ich mit deinem Mahl umgehen? Es ist ja deins. Du kennst meine Beweggründe, du kennst meine Zeit, meine Kraft. Ja? Du kennst jetzt auch den Paul, der jetzt krank war, ja, oder krank ist. Du weißt auch, warum ich manchmal nicht kommen kann. Ja? Aber sprich das mit deinem Herrn Jesus ab. Denn er lädt ein. Der Herr Jesus hält sein Mahl mit seinen Jüngern, nur diese hat er auch von Herzen gebeten. Und so wie es hier heißt, dass sie auch alle da waren. Er macht ihnen deutlich, dass das Mahl ein Abschiedsmahl ist. Ich werde künftig nicht mehr davon essen. Und dass dieses Mahl das letzte Essen ist, bevor Jesus leidet. Damit legt der Herr auch eine gewisse Ernsthaftigkeit in dieses Mahl hinein. Erst nach dem Leiden und im Reich Gottes, vielleicht im tausendjährigen Reich, werde ich wieder mit euch dieses Mahl halten. Das Mahl ist somit nicht nur ein Abschiedsmahl, sondern auch ein Hoffnungsmahl. Die Zeit der Leiden wird vergehen, der Tod wird überwunden und es gibt ein Wiedersehen, liebe Geschwister. Darauf können wir uns freuen. Der Jesus spricht vom Brot. Sehen wir in Vers 19. Und er nimmt das Brot. Er dankt dem Vater und er teilt es unter seine Jünger aus. Genau wie das Brot gebraucht wird, um das Leben zu erhalten, so benötigt ihr, meine Jünger, mich. Ja? Ohne Essen, Essen und Trinken, so heißt es ja auch im Volksmund, das ist der Klebstoff. Ja? Für was? Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ja? Also gut, das ist der Klebstoff, das passt, dann lebst du. Ohne Essen kannst du nicht leben und ohne Jesus kannst du auch nicht leben für Gott. Genau. Genau wie aber auch das Brot dabei zerrissen wird und zermalmt wird, um dem Menschen Kraft zu geben, also wenn wir essen, ja. Genauso muss auch der Herr Jesus gemartert werden und am Kreuz verbluten. Die Vergebung eurer Sünden kann nur über meinen Tod gehen, sagt der Herr Jesus. Und für euch, meine lieben Jünger, für euch. Für mich ist es sehr wertvoll, so etwas zu lesen, dass ich weiß, das hat der Herr Jesus auch gesagt. Dass ich dann auch sagen kann, für mich ging er diesen Weg. Hat hier der Herr Jesus denn sein Fleisch den Jüngern zu essen gegeben? Er sagt doch, das ist mein Leib. Die katholische Kirche meint, ja, im Abendmahl wandelt sich nämlich das Brot in Leib von Jesus, um dann ja dem Gläubigen dargereicht zu werden, und der Gläubige isst tatsächlich den verwandelten Leib, ja, von Jesus. Das ist Geheimnis des Glaubens, das Messopfer. Ja, der Jesus opfert sich leibhaftig in der Messe, ja, durch die Hostie, die dann eben Leib von Jesus wird und der Gläubige ist. Wir in der christlichen Gemeinde haben aus drei verschiedenen Gründen ein anderes Verständnis, das ich kurz begründen möchte. Wir glauben nicht, dass wir den verwandelten Leib von Jesus essen. Denn erstens, Jesus hat in seiner Lebzeit oft in Bildern gesprochen, wie zum Beispiel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, oder ich bin die Tür, oder auch ich bin der gute Hirte. Jesus war nie Schafhirte. Und die Aussage, das ist mein Leib, gehört in diese Kategorie der Bildrede. Es hat nämlich folgenden Grund. Der zweite Punkt unterstützt den ersten. Gott, der Sohn, also der Herr Jesus, kam als Mensch auf diese Welt. Somit hatte er auch die Grenzen seines Menschseins. Ja? Er konnte nicht gleichzeitig in Jerusalem und in Nazareth sein. Er musste den Weg gehen. Er konnte nicht gleichzeitig ja hier oder dort sein, sondern er hatte sich als Mensch hier auf diese Welt stellen lassen und hat es auch ganz angenommen. Und wenn Jesus sagte, das ist mein Leib, da saß der Herr Jesus leibhaftig vor den Jüngern. Und der Leib endete an den Fingerspitzen oder Haarspitzen und nicht weiter, ging nicht weiter. Seine Menschlichkeit verhinderte gleichzeitig auch in Brot zu sein. Heute ist der Herr Jesus überall, denn er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Heute hat er wieder seine Gottheit völlig entfaltet. Aber damals, als er das gesagt hat, nicht. Deshalb kann nicht Jesus auch im Brot gewesen sein oder das Brot selbst sein. Und drittens, wir dürfen den Leib nur geistlich essen. Ja, Menschenfleisch zu essen war immer verboten. Immer, ja. Es muss geistlich verstanden werden. Jesus sagte einmal den Juden Folgendes. Johannes 6, Seid ihr noch dabei? Okay, gut. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das hat er den damaligen Zuhörern gesagt, die schon zwischen reinen und unreinen Tieren unterschieden haben. Ja. Was ging denen wohl im Kopf herum? Schrecklich, ja? Schrecklich. Kannibalismus. Die Zuhörer waren damals so aufgeregt, ja, dass sie die Worte, die der Herr Jesus am Anfang seiner Rede gesprochen hat, nicht mehr in Erinnerung hatten. Denn, ich schaue ein bisschen vorher, ja, ein paar Verslein. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht dürsten. Das bedeutet, Essen und Trinken ist Kommen und Glauben. Das ist Essen und Trinken. Ja? Dann, und was der Herr Jesus am Schluss gesagt hat, hat sie wahrscheinlich auch nicht mehr interessiert. Die haben bloß noch gesagt, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören, und sind, ja, viele sind gegangen. Aber was sagt er dann zum Schluss seiner Rede? Auch wieder Johannes 6. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Ja? Es geht nicht über die Zähne. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Das ist es. Wirklich Fleisch essen nützt überhaupt nichts. Es kommt auf meine Worte an. Diese müssen geistlich verstanden werden. Somit ist das Brot ein Sinnbild für den Leib von Jesus, dem durch die Geißelung und Kreuzigung alle Menschlichkeit beraubt wird, um dir die Gotteskindschaft auch zu schenken. Wenn wir beim nächsten Abendmahl das Brot im Mund haben, sollten wir mal daran denken, dem Herrn Jesus wurde sämtliche Menschenwürde am Kreuz geraubt. Ja, das Brot ist hinterher auch nicht mehr als Brot zu erkennen. Der Kelch, auch er ist ein Symbol der Wirklichkeit, die durch Jesus am Kreuz geschehen ist. Der Wein in dem Kelch ist nicht das Blut, das am Kreuz vergossen wird. Denn diesen Wein werden gleich die Jünger ja auch trinken. Und der Herr Jesus war noch gar nicht am Kreuz. Ja, das sieht man ja schon, dass das hier auch ein Zeichen ist. Aber was sollen die Jünger da lernen? Gott macht einen Bund mit uns. Dieser Bund hat mit dem Kelch zu tun. Und dieser Kelch, ja, enthält das Blut des Herrn Jesus. Also in diese Reihenfolge sollen Sie mal denken. Und das Blut des Herrn wird vergossen, damit Sünde bezahlt wird. Und dadurch kann dann Gott vergeben. Gott gibt sich als Bündnispartner und streckt seine Hand den Jüngern entgegen. Du, der du den Kelch nimmst, sollst wissen, deine Schuld ist wirklich vergeben. Du bist mit mir in den neuen Bund eingetreten. Und diesem Bündnis, ja, das wird in der Bibel öfter noch erwähnt. Ich möchte noch ein bisschen was weitergeben von dem Bund aus dem Hebräerbrief, Hebräer 8, 6 bis 7. Da heißt es: Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, es geht um den Herrn Jesus, ja, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Also der Hebräerbriefschreiber spricht hier von dem Herrn Jesus, der zwischen Gott und uns Menschen der Vermittler ist. Durch ihn hat Gott mit seinen Menschen einen besseren Bund geschlossen. Der erste Bund, den Gott mit seinem Volk Israel gemacht hat, war nicht tadellos, heißt es hier. Wieso oder warum? Weil die Menschen nicht tadellos sind. Es geht nicht darum, dass Gott vielleicht hier einen Fehler gemacht hätte, sondern die Menschen konnten sich nicht an diesen Bund halten. Deshalb war er nicht tadellos. Sie wurden immer wieder vor Gott schuldig. Und Gott konnte diese Schuld nicht durch diesen ersten Bund endgültig wegräumen. Ja? Denn das Blut von Tieren kann keinen Menschen erlösen, kann es nur bedecken, die Schuld. Aber der neue und somit bessere Bund, der kann das. Weiter im Text. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm und sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wir sehen, dass dieser Bund zuallererst dem Volk Israel gilt. Wir Heiden werden hier gar nicht erwähnt. Habt ihr das mitgekriegt? Ja, ich auch beim Lesen. Ja. Wahrscheinlich ist es auch deswegen gewesen, weil der Brief an die Hebräer, ja, das waren die jüdischen Christen, weil die eine große Not hatten. Sie waren so in einer Not, sollen wir nicht wieder zurückgehen, ja, zu unseren alten Gesetzen, wie wir vorher hatten. Da gibt es ja noch diesen Tempel und diese ganzen Priesterdienste. Was haben wir denn jetzt? Und da macht dieser Schreiber einmal deutlich: Wisst ihr, wenn wir jetzt so weitergehen mit dem Herrn Jesus, dann sind wir doch in diesem neuen Bund, den Gott doch mit uns schließen wollte. Da. Also es ist zuerst mal eine Ermutigung an die damaligen Judenchristen. Aber dass dieser Bund nicht nur für die Judenchristen gilt, wird schon alleine dadurch deutlich, dass andere, die aus den Heiden kommen, auch eingepfropft werden. Dass andere, die aus den Heiden kommen, auch genauso Jünger sind. Ja? Dass Gott die Wand weggenommen hat, die zwischen Juden und Heiden galt. Ja? Und dass sie ein Volk werden, eine Herde sind. Und somit sind sie auch Teilhaber dieses Bundes. Ja? Was ist der besondere Charakter in diesem Bund? Gott selbst verändert seine Menschen. Er greift in ihr Herz ein und verändert es. Seine Bündnispartner werden veränderte Menschen sein, die nicht mehr in Stein gemeißelte Gesetze haben, sondern den Willen Gottes in ihrem Herzen tragen. Wir dürfen, liebe Geschwister, in einer guten Art und Weise Gottes Führung in unserem Leben auch erleben. Er spricht in unser Gewissen. Er spricht in unser Herz. Gottes Geist hilft uns dabei. Ja, und diese Bündnispartner, diese Menschen sollen somit auch wissen, dass Gott ihr Gott ist und dass sie zu ihm gehören. Wie der Ring mir sagt, ich gehöre meiner Frau. Und wie ihr Ring mir sagt, oder auch ihr sagt, sie gehört zu mir. Sein, dass wir in einem Bund leben. Und was noch? Da heißt es, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn es werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeit und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit werde ich, so sagt der allmächtige Gott, werde ich nicht mehr gedenken. Nicht nur der allmächtige Gott, sondern auch der allwissende Gott. Ja? Werde ich nicht mehr gedenken. Er hat also hier einen Entschluss gefasst. Ja? Die Erkenntnis Gottes wird jedem dieser Gläubigen ganz normal sein. Jeder hat Gott erkannt. Das Kind und der Erwachsene. Die Kleinen und die Großen. Ja. Auch wird hier nochmal die Schuld thematisiert und es wird gesagt, die ist wirklich, wirklich weg. Diejenigen, die in diesem Bund stehen, an ihre Schuld wird nicht mehr gedacht. Du bist frei. Du denkst noch dran, aber Gott, derjenige, der dich in seinen Bund eingeschlossen hat, der sagt, und ich werde nicht mehr daran denken. Ich werde, ja, dich immer so ansehen, wie ich dich in Jesus ansehe. Deshalb heißt es ja auch von dem Herrn Jesus, bleib in mir. Der letzte Vers, den ich hier vorstelle, heißt, indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Hier ist die Grundlage, warum wir nicht mehr nach dem alten Bund und seinen Vorschriften leben. Wir leben im neuen Bund, den der Herr Jesus mit seinen Jüngern geschlossen hat. Gott hat viele Bündnisse mit seinen Menschen gemacht. Zum Beispiel der Bund mit Noah. Wisst ihr, was für ein Zeichen es damals gab? Der Regenbogen, sehr gut. Und dann gab es der Bund mit Abraham. Da gab es auch ein Zeichen. Was war denn das Zeichen? Der Bund mit Abraham. Die Beschneidung, richtig. Und dann gab es den alten Bund mit Israel. Gab es da auch ein Zeichen? Bitte? Das Gesetz, das war so die Grundlage, das sollten sie machen. Aber ein Zeichen. Aha, das Passahlamm. Nee, es war der Sabbat. Der Sabbat war das Bundeszeichen für Israel. Ja? So sollen sie dann handeln. Und was ist jetzt das Zeichen im neuen Bund? Das Abendmahl und speziell der Kelch. Dies ist der Kelch des neuen Bundes. Ja? Und wir stehen in diesem Bund, den Jesus durch seine Hingabe vermittelt hat und haben die frohe Aufgabe, dies immer wieder deutlich zu machen. Meine Frau, ja, wenn die arbeitet, dann kann sie den Ring nicht anziehen. Aber ich freue mich, wenn sie dann wieder nach Hause kommt, ihre Hände nochmal wäscht und desinfiziert, so wie das eben sie machen muss. Und dann zieht sie wieder den Ring an. Ich beobachte das. Das ist schön. Ja? Schön, sie will verheiratet sein. Na ja. Genau. Und ja, was ist das Bundeszeichen? Dass wir auch zeigen, denn der Herr Jesus, dem gehören wir, er hat uns erlöst. Es ist das Abendmahl. Genau das. Frage, bist du beim nächsten Mal dabei? Denkmäler brauchen wir, da wir vergessliche Menschen sind. Das Abendmahl ist ein Denkmal, das Jesus seinen Jüngern mit den Worten gegeben hat, das tut zu meinem Gedächtnis. Dabei sollen wir bedenken, was Jesus an Grausamkeiten erlebt hat, um mich zu erretten, aber auch, dass ich im neuen Bund stehe. Ja, der Bund, der mir viel Segen bringt. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Liebe meines Herrn und eures Herrn betonen, der sagte, mich hat herzlich verlangt, mit euch dies Passamahl zu essen, ehe ich leide. Ich bete dafür für mein eigenes Herz, dass mein Verlangen immer mehr dem Verlangen meines Herrn sich angleicht. Amen.